Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Eine Stelle in der Wissenschaft, das könnte ein Traumberuf sein. Man folgt seiner Neugier, man kann Entdeckungen machen und etwas bewirken. Als Professor oder Professorin hat man keinen direkten Chef und große Freiheiten. Das klingt verlockend. Trotzdem hat die Wissenschaft ein Nachwuchsproblem. Rund 70% der befristeten beschäftigten Postdocs hierzulande denken daran, die Wissenschaft zu verlassen. Und als wäre Personalmangel nicht Problem genug, Wissenschaft soll ja auch helfen, Probleme zu lösen. Klimawandel, Energie, Gesundheit und alternde Gesellschaft, die Liste ist lang. Und auch dafür braucht es hervorragend qualifiziertes und motiviertes Personal. Das ist ein Problem, denn schließlich brauchen Deutschland und seine Wirtschaft mehr Forschung und vor allem mehr Innovation. Das zeigt auch der globale Innovationsindex, in dem Deutschland aktuell auf Rang 11 rangiert. Was muss sich also ändern, damit die Wissenschaft als Arbeitgeber wieder attraktiver wird? Und wie können hier andere Personalstrukturen Deutschland innovativer machen? Hierzu hat der Wissenschaftsrat Vorschläge gemacht. Mein Name ist Georg Scholl und hierüber spreche ich heute mit Birgit Spienert. Sie ist Professorin für pädagogische Psychologie an der Universität Heidelberg. Sie ist seit 2023 Mitglied im Wissenschaftsrat und leitet hier den Ausschuss, der ein neues Personalmodell für die Wissenschaft vorgeschlagen hat. Sie sagt, jetzt ist der Moment, etwas zu ändern. Wir brauchen besser planbare Karrieren und müssen die Besten gewinnen und halten für eine starke Wissenschaft. Willkommen, liebe Frau Spienert, in der 9. Etage.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Hallo. Frau Spienert, bei welcher Gelegenheit haben Sie eigentlich zuletzt gedacht, ja, in der Tat, ich habe wirklich einen Traumberuf?
Ich denke, das an den allermeisten Tagen direkt beim Aufwachen, weil es sehr abwechslungsreiche Dinge sind, die ich tue, weil ich das Ganze sehr selbstbestimmt tun kann, weil ich mich in dem Bereich, der für mich super interessant ist, immer neu bilden kann und neue Dinge entdecken kann. Also für mich ist es wirklich ein Traumberuf.
Und woran merken Sie, denn offenkundig ist es ja bei den Leuten, die nachkommen, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, die ihre Doktorarbeit schreiben oder danach dann auch arbeiten, für die ist es offenbar kein Traumberuf. Woran merken Sie, dass das für viele von denen nicht mehr so traumhaft ist, wie sie es erleben?
Ja, ich glaube, man merkt da verschiedene Dinge. Zum einen merkt man, dass es für viele immer noch ein Traumberuf ist, denn sie möchten rein in dieses Wissenschaftssystem und sie möchten bleiben. Und das mit dem Bleiben, das ist so etwas ein Problem. Und die zweite Geschichte ist, unter welchen Bedingungen darf man denn arbeiten? Und da hat das deutsche System sicherlich ein paar Besonderheiten, die es in anderen Systemen im Ausland so nicht gibt. Und daran wollen wir etwas ändern.
Und welche Besonderheiten wären das, die es im Ausland nicht gibt? Haben Sie mal ein konkretes Beispiel?
Also was man im Ausland zum Beispiel immer sehr schlecht erklären kann, ist das Lehrstuhlprinzip. Da gibt es also Professoren, Professorinnen, die man sagt dann immer, ein kleines Königreich unter sich haben. Das kann man im Ausland ganz schwer vermitteln und es ist wirklich eine deutsche Besonderheit.
Die historisch begründet ist, hat die denn auch Vorteile aus Ihrer Sicht gegenüber diesen? Das andere Modell sind die Departmentstrukturen, ne?
Ja, vielleicht könnte man sagen, die Departmentstrukturen sind ein sehr deutliches Gegenmodell zu dem. Vielleicht ist es aber auch so was Fließendes, wo man ja gar nicht so genau weiß, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an. Es kommt ja auch immer darauf an, wie es dann gelebt wird. Aber dieses Lehrstuhlprinzip war ein sehr klares, solange alle dachten, dass das beste mögliche Modell ist. Vielleicht gab es diesen Zeitpunkt auch nicht, wo es alle wirklich gedacht haben, dass es das beste Modell ist. Jedenfalls gibt es inzwischen alternative Modelle, die mindestens genauso gut funktionieren. Und es ist dann immer ein bisschen schwierig, von einem System in ein anderes zu wechseln. Aber wir schlagen tatsächlich vor, dass wir uns ein bisschen was annehmen von Dingen, die sich im Ausland sehr stark bewährt haben und die auch bei uns, glaube ich, inzwischen sehr zeitgemäß sind.
Der Wissenschaftsrat hat ja nun ein ganz konkretes Modell vorgeschlagen. Welche Reformen, welche Ideen stecken dahinter? Wie sieht dieses Modell aus?
Genau. Vielleicht sollte man erst noch mal ein bisschen so verstehen, woher kommen wir, um überhaupt ein neues Modell vorzuschlagen. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, so etwas wie eine Anlehnung an ein auch international verständliches Modell wäre sinnvoll. Es gibt in Europa das sogenannte R-Modell. R steht dafür Researcher und da wird die Karriereentwicklung in 4 Phasen eingeteilt. Wir haben uns gesagt, das schafft Transparenz. Wir wollen uns an dieses Modell anlehnen, aber nicht nur für eine Dimension im Wissenschaftssystem, nämlich Research, sondern für alle denkbaren Leistungsdimensionen. Und deshalb nennen wir das Modell das S-Modell und S steht für Science. Welche weiteren Dimensionen werden im Wissenschaftssystem bedient? Nämlich nicht nur die Forschung, auch die Lehre, Transfer- und Wissenschaftskommunikation, das Wissenschaftsmanagement und die Infrastrukturen. Also kann man sagen, wir haben hier ein Stufenmodell für verschiedene Leistungsdimensionen.
Und in dem aktuellen Modell gibt es ja diese verschiedenen Berufsgruppen, ja auch jetzt schon, Wissenschaftskommunikation beispielsweise oder diese wissenschaftlichen Hilfsleistungen, das, was Sie eben Infrastruktur genannt haben, denke ich, ist damit gemeint, die werden momentan in dem Modell nicht gut erfasst.
Das ist genau richtig und daran sieht man auch schon, es muss Bewegung in das System kommen, nämlich es gibt Teile davon schon, aber eben auch noch nicht vollständig. Und was es vor allem nicht gibt, diese Transparenz, ist das jetzt eine Qualifikationsentwicklungsstelle oder ist es eine Stelle, die man als Funktionsstelle und damit auch als eine dauerhaft angesiedelte Stelle ansehen sollte? Ist es eher wirklich wissenschaftlich oder eher wissenschaftsunterstützend? Alles das ist bislang nicht deutlich ausgewiesen.
Nun hat sich ja auch einiges geändert in der Art und Weise, wie in Wissenschaft und Forschung gearbeitet wird. Der Einsatz von KI ist jetzt ja noch relativ neu, Corona hat Veränderungen in der Lehre gebracht mit Online, aber auch die, kommen wir nochmal wieder auf dieses Lehrstuhlprinzip, die Art und Weise, wie Forschung überhaupt entsteht, Teamarbeit, internationale Vernetzung, was hat das alles für Folgerungen für die Jobprofile, für die Art und Weise, wie man arbeitet und dementsprechend, wie die Personalstrukturen dahinter am besten aussehen würden?
Ja, die wissenschaftliche Tätigkeit hat sich in den letzten Jahren extrem verändert und wird sich auch immer weiter verändern. Und um all diesen Dingen, die ein Wissenschaftssystem heute leisten muss, gerecht zu werden, braucht es Spezialisten, Spezialistinnen für alle diese Dinge. Also wenn es zum Beispiel heißt, die Universität muss sich internationalisieren, dann braucht es eben Strukturen, damit sie das auf einem professionellen Niveau machen kann. Oder wenn es heißt, wir brauchen heute größere Forschungsinfrastrukturen, dann muss es auch jemand geben, der für diese Strukturen zuständig ist. Alles das sind Aufgaben, die sich in den letzten Jahren viel deutlicher herauskristallisiert haben, als das vorher war, als man sich ein Lehrstuhlprinzip ausgedacht hat.
Und wenn ich jetzt mehr Personen einstelle, die solche neueren Funktionen ausüben, dann würden auf der anderen Seite bei gleichbleibendem Geld doch Stellen fehlen für diejenigen, die klassischerweise in der Forschung arbeiten.
Ja, also man muss sicherlich sagen, das Wissenschaftssystem macht sich nicht alleine durch Forschung aus. Und wenn man ein Wissenschaftssystem so baut und sagt, alles geht nur in Richtung Forschung, dann kann es diesen Erwartungen, die die Gesellschaft an die Wissenschaft richtet, auch nicht mehr gerecht werden. Wir sprechen immer von Transfer, der unbedingt gefordert ist. Aus Wissenschaft sollen gute Dinge für die Gesellschaft erwachsen. Verschiedene Dinge, ob es technologische sind, Sie haben eben den Umweltschutz angesprochen, oder ob es gesellschaftliche Innovationen sind. Alles das soll aus den Hochschulen und anderen Wissenschaftsorganisationen erwachsen. Und dafür brauchen wir Profis, die das machen können.
Und die haben wir momentan noch nicht oder zu wenig, die werden nicht gut genug bezahlt oder die haben keine Dauerstellen. Also wo drückt da der Schuh am meisten?
Ja, genau dies, nämlich von allem etwas. Wir haben im Moment ein Wissenschaftssystem, was immer noch auf die Zielposition Professur ausgerichtet ist. Und die Professuren haben eben ein klar definiertes Aufgabenprofil, das aber auch schon lange so nicht mehr gelebt wird, weil so viele neue Aufgaben dazugekommen sind. Die sind eben immer noch sehr stark über Forschung und Lehre definiert. Und ich sehe immer junge Leute, die reinkommen ins System und sich fragen, warum kann ich meinen Schwerpunkt nicht woanders setzen? Warum kann ich den nicht dort setzen, wo ich meine ganz besondere Motivation habe? Das kann Lehre sein, das kann aber Wissenschaftskommunikation sein, was auch immer das genau ist. Und mit diesem neuen Modell könnte man denen genau neue Zielperspektiven geben, die neben der Professur sind.
Dass eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und mehr Dauerstellen auch jenseits der Professur nötig sind, wird ja nun seit Jahren diskutiert.
Ja, das ist richtig. Das ist ein großer Diskussionspunkt, denn die Idee ist, es ist nicht gut, wenn so viele Personen im System sind, die nur befristet eine Zusage haben. Man möchte doch viele von denen halten, weil sie sehr gute Arbeit machen. Aber es gibt gar keine Zielpositionen für diese Personen. Und das ist schade. Wir haben das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das regelt, wie lange jemand ohne eine dauerhafte Position im System sein darf. Und das wird ja gerade neu aufgesetzt, dieses Gesetz.
Das hatte ja schon die alte Ampelregierung mal in Arbeit, hat es nicht fertig bekommen. Und jetzt liegt gerade der neue sogenannte Referentenentwurf vor der schwarz-roten Regierung und trifft jetzt schon auf großes Echo, viel Kritik, einige Erleichterung, dass der Entwurf nun jetzt endlich da ist nach all der Zeit. Worum geht es denn da?
Genau, es geht darum, ein sogenanntes Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft zu regeln. Die Wissenschaft darf Personen zeitlich begrenzt für bestimmte Zwecke einsetzen. Und das ist wichtig, dass diese Zwecke gut definiert sind. Es geht zum Beispiel um Qualifikation wie in der Promotionsphase. Die Promotionsphase darf bis zu 6 Jahren dauern. So lange darf jemand befristet für genau diesen Zweck eingestellt werden. Nach der Promotion sind es nochmal 6 Jahre, weil man sich auch da noch weiterentwickeln kann, etwa mit der Zielposition Professor und Professorin zu werden. Und so ist es im Moment geregelt. Und auch der neue Entwurf sieht vor, dass diese 2x6 Jahre an Befristung vorgesehen sind.
Aber die Vorschläge des Wissenschaftsrates gehen ja weit über diese Befristungsthematik hinaus. Das ist nur ein Mosaiksteinchen in einem größeren Bild.
Ganz genau so ist das. Mit diesem Gesetz schafft man halt einen Rahmen. Man löst damit aber natürlich noch kein wirkliches Problem, sondern innerhalb dieses Rahmens muss jetzt etwas passieren. Wir sprechen ja von einem Kulturwandel, der passieren muss. Der hat was damit zu tun, dass es neue Zielpositionen jenseits der Professur geben soll, mit denen man auch dauerhafte Perspektiven dann verbindet.
Nun hat es, ich sagte es ja gerade, eine Weile gedauert, diesen Referentenentwurf vorzulegen. Und jetzt aktuell wird ja auch darüber erstmal diskutiert. Parallel wird über BAföG diskutiert und über die Haushaltslagen. Es ist wenig Geld da für die verschiedenen Reformen, die auf allen möglichen Feldern gerade angestrengt werden und nötig sind. Was macht Sie denn optimistisch, dass jetzt die Vorschläge des Wissenschaftsrates für diese ganzen neuen Stellenkategorien und Dauerstellen ausgerechnet jetzt umgesetzt werden, wo doch das Geld so knapp ist?
Ja, ein Sparzwang ist natürlich nie ein guter Ratgeber und keine gute Grundlage. Wir glauben aber trotzdem, dass wir ein zukunftsträchtiges Papier vorgelegt haben und bekommen auch entsprechende Rückmeldungen aus verschiedenen Richtung. Ganz wichtig für die Arbeit des Wissenschaftsrates ist es ja, dass nicht die WissenschaftlerInnen im Elfenbeinturm Vorschläge machen und die Politik ist hinterher überrascht, sondern die Politik sitzt zu jedem Zeitpunkt mit am Tisch.
Im Wissenschaftsrat.
im Wissenschaftsrat, ganz genau, kann sich so zu Wort melden und würde Dinge, wo kein Commitment besteht, auch nicht mit abstimmen. Und genau diese Situation hatten wir. Wir hatten ein hochkonsensfähiges Papier, so dass wir das Commitment aus 16 Bundesländern und aus dem Bund bereits haben. Und wir haben auch schon verschiedene Berichte darüber, dass man sich auf den Weg gemacht hat, hier etwas zu tun. Und da ist jetzt natürlich die große Herausforderung, dass es nicht in 16 oder 17 unterschiedliche Richtungen gehen soll, sondern dass es eine harmonische Umsetzung dieser Grundideen geben soll. Und wir glauben, dafür gibt es tatsächlich ganz viel an Zustimmung.
Ja. Und möglicherweise ja auch an zusätzlichem Geld, wie man hört, überlegen Bund und Länder Förderprogramme aufzulegen, um die Einrichtungen zu unterstützen bei der Umsetzung ihrer Personalkonzepte.
Das würde das Ganze sicherlich massiv beschleunigen. Wir sehen zwar auch, dass jetzt schon einiges in Bewegung gekommen ist, aber wenn natürlich Anreize gesetzt werden in Form von Programmen, die neu aufgelegt werden, dann kommt natürlich ganz viel Bewegung in das System.
Sie haben es ja eben schon angesprochen, dass diese Fokussierung auf die Professur als den ja eigentlich einzigen Weg in der Wissenschaft, was zu werden, ja, Karriere zu machen, dass das eines der Kernprobleme ist. Und es wird ja auch vieles in Kauf genommen, um dieses Ziel zu erreichen. So von Work-Life-Balance muss man da, glaube ich, sich so ein bisschen verabschieden. Wie haben Sie das denn persönlich auf Ihrem Berufsweg erlebt? Hatten Sie manchmal Angst, dass Sie das nicht schaffen würden, alles unter einen Hut zu bringen oder auch eben diesen hohen Anforderungen, der Wettbewerb, der Konkurrenz gehört ja auch dazu, dass Sie das am Ende nicht schaffen?
Das habe ich natürlich auch erlebt und ich wüsste jetzt auch niemanden, der davon ganz frei ist, denn es ist ein unsicherer Weg, der ein ganz ambitioniertes Ziel in der Vergangenheit oder auch jetzt noch haben musste, nämlich es musste auf die Professur hinauslaufen, weil es daneben eigentlich keine Stellen gab. Mit eigentlich meine ich, es gibt schon Ausnahmen, aber in dem neuen Modell, das wir vorschlagen, soll das ja transparent sein. Welche Alternativen gibt es und wie erreichbar sind die auch? Dass man also auch diese Kriterien deutlich macht. Ich kann für mich sagen, dass ich froh gewesen wäre, wenn ich diese Transparenz gehabt hätte. Ich hätte mir wahrscheinlich an vielen Stellen weniger Stress gemacht. Aber diesen Plan B zu haben, nämlich zu sagen, wenn es auf dieses ganz hohe Ziel nicht hinausläuft, dann auch zu wissen, okay, dann mache ich etwas anderes und dann bin ich auch nicht totunglücklich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Etwas anderes in der Wissenschaft, eine andere Position als die Professur.
Und idealerweise ist das natürlich irgendwie affin zu dem, was man vorher gemacht hat, dass man jetzt nicht ganz nochmal was Neues lernt, sondern ich glaube ja auch im Wissenschaftssystem braucht man so viele Kompetenzen, die man dann auch in anderen Branchen brauchen kann. Ja, es sollte irgendwie affin sein und das klappt ja dann auch häufig.
Ich hatte ja eingangs diese 70% der Postdocs erwähnt, die sich überlegen, auszusteigen. Und es gibt auch eine andere Zahl noch, sodass nach 10 Jahren ungefähr tatsächlich auch 70% diese Entscheidung wahrgemacht haben. Das hat ja nicht nur etwas mit der Unsicherheit zu tun, sondern auch mit dem Arbeitsdruck oder auch generell mit dem Druck, der herrscht, weil Ergebnisse gefordert sind. Leute, die dieses System, die dieses Drucksystem befürworten, die sagen, der harte Weg, das ist doch ein guter Selektionsmechanismus, es bleiben halt nur die Besten übrig, die Fluktuation, die bringt doch frischen Wind und die verhindert auch, dass sich so Trägheit einstellt. Umgekehrt kann man argumentieren, wer unter Existenzangst arbeitet, wer unter Abhängigkeit und dauerndem Druck arbeitet, der kann eben nicht seine beste Leistung bringen. Ne? Der arbeitet eher konformistisch und entwickelt keine innovativen Ideen. Wahrscheinlich sind beide Positionen richtig, oder?
Ja, also natürlich ist zu viel Druck nicht gut. Die Frage ist nur, was ist zu viel Druck? Das jetzige System führt dazu, dass wir eine Pyramide haben, die sich oben sehr stark verjüngt. Und wahrscheinlich hätte man die vielen Personen, die sich Hoffnung machen, die Spitze der Pyramide zu erreichen, früher orientieren müssen, was realistisch ist. Das versäumt das jetzige System. Dafür haben wir in dem neuen Modell Vorschläge gemacht, an welchen Stellen man frühzeitig Orientierung geben sollte, so dass es dann auch mit weniger Druck funktioniert, weil man sich entweder frühzeitig entscheiden kann für eine Funktionsstelle, die, wo man dann auch bleiben kann, oder weiterhin eine Entwicklungsstelle, weil man merkt, man hat sehr gute Chancen auf eine Professur, oder auch eine ganz andere Stelle, die eben nicht mehr diesen wissenschaftlichen Weg geht. Und insofern würde ich Ihnen zustimmen, ja, das jetzige System ist eigentlich ein Up-or-Out-System, was die Bestenauslese sehr stark betont. Das hat Vorteile, aber es hat auch die von Ihnen beschriebenen Nachteile, ganz klar.
Und das neue System, Sie sagten eben, es schafft mehr Transparenz. Das betrifft also auch diese Karriereoptionen, betrifft es auch Entscheidungswege über Beförderungen, über Auswahl.
Ganz genau, das haben wir auch vorgesehen. Wir beschreiben, an welchen Übergängen besser als jetzt zum Beispiel eine Potenzialanalyse nochmal stattfinden soll, dass ein Übergang von der Phase, die wir S2 nennen, wo typischerweise die Promotion abgeschlossen ist nach S2 in die S3-Phase, ein neuer Flaschenhals werden könnte, um nicht Personen eine Hoffnung zu machen, die hinterher enttäuscht werden muss, sondern da eine Personalplanung auch zu haben, die die meisten Institutionen im Moment gar nicht haben, und sich ein Bild zu machen, wie viele Personen in den verschiedenen Positionen brauchen wir eigentlich und was ist da realistisch, wen wir da an diesem Übergang ermuntern sollten.
Und diese Übergänge, also es sind insgesamt sind es vier Kategorien, ne? Es geht bis S4. Und man kann an jeder Stelle dann nochmal eine Abzweigung nehmen. Und S4 wäre dann aber doch auf der Ebene der Professur im Prinzip angesiedelt. Aber ich hätte auch Stellen beispielsweise in der Technik, die dann keine Professur sind, aber auch gut bezahlt.
Ja, ganz genau. Also es gibt auch in unserem Modell auf dem Level von S4, dem höchsten Level, natürlich weiterhin die Professur, aber eben auch sogenannte Leitungspositionen. Es ist ein Platzhalterbegriff, die mit hoher Eigenständigkeit, auch mit einem eigenen Budget, möglicherweise Personalverantwortung, eben alles, was zu einer Leitungsposition dazugehört, arbeiten, ohne dass das eine klassische Professur ist.
Die Vorschläge des Wissenschaftsrats stellen ja einiges auf den Kopf, krempeln einiges um. Trotz dieser weitreichenden Veränderungen sind die Vorschläge ja insgesamt auf eine recht positive Resonanz gestoßen. Überrascht Sie das eigentlich? Also wenn Sie jetzt beispielsweise an sich selbst denken, Sie würden dann ja als Professorin auch anders arbeiten, hätten beispielsweise weniger Personal, das Ihnen direkt unterstellt ist.
Also ich glaube, die Reaktionen, die wir bekommen, und Sie haben recht, das waren sehr viele positive, die kommen ja erstmal von den Personen, die sagen, es muss sich was tun. Ich bin überzeugt von den Argumenten, die ich bis jetzt gehört habe. Ich möchte etwas tun und wir haben uns schon mal auf den Weg gemacht. Und dann gibt's diejenigen, die vielleicht sagen, was verändert sich da für mich? Und wenn jemand wie ich sagt, das ist doch alles traumhaft hier, warum sollte sich dann was verändern? Ich glaube, die Argumente sind auch da ganz gut. Wir sprechen ja implizit über sowas wie Departmentstrukturen, nämlich wir haben nicht mehr den alles bestimmenden Herrscher über ein kleines Reich, sondern wir haben mehr einen Teamgedanken. Das heißt, Personen mit unterschiedlichen Stellenprofilen arbeiten miteinander, teilen sich beispielsweise Ressourcen und haben aber auch auf einem hochprofessionellen Niveau Kompetenzen, die komplementär sind. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Wenn ich in unserem eigenen Institut nachschaue, wen haben wir hier? Das sind Personen, die auf sogenannten Funktionsstellen, Dauerstellen ein Lab managen. Wunderbar, den möchten wir auf gar keinen Fall missen, die Studienberatung und Studienorganisation auf hohem Niveau machen. Das sind alles Personen, die ein sehr hohes Ansehen bei uns genießen und die deshalb, glaube ich, mit viel Motivation diese Jobs, die sie machen, auch toll machen. Und davon habe ich ganz, ganz viel. Ich weiß noch, wie es ganz früher war, als wir diese Personen nicht hatten. Dann musste irgendjemand die Studienberatung übernehmen, der das nicht gut gemacht hat, nicht motiviert gemacht hat. Es war keine gute Idee. Und ja, also ich bin froh, dass wir auf dem Weg zu sowas wie einem Department sind.
Die Personen, über die Sie gerade sprachen, Studienberatung beispielsweise, sind die denn jetzt, wenn man dieses neue System übertragen würde, schon irgendwie auf S3 oder S4 gelandet? Oder könnten die sich Hoffnung machen, klasse, Frau Spienert gibt mir dann eine Beförderung, wenn das neue System da ist, weil ich eine attraktivere Stelle kriegen kann?
Ja, das muss man natürlich ausformulieren. Und da kommen dann tatsächlich die Hochschulgesetze ins Spiel. Die haben bis jetzt eben bestimmte Kategorien vorgesehen, dass ein Übergang in eine höher dotierte Stelle möglicherweise gar nicht vorgesehen ist. Das muss man mal ausbuchstabieren und sagen, wenn jemand vielleicht noch, also nehmen wir mal wieder diesen Lab-Manager, wenn der noch weiter Wissenschaft auch macht, auf Papers draufsteht und so weiter, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn er Maintenance für das Labor macht und sonst nichts. Und danach richtet sich die Dotierung, richtet sich die Stufe in unserem Modell. Daran kann man es, glaube ich, immer ganz schön zeigen.
Ein Ziel ist ja auch, dass die Wissenschaft, wir hatten es eingangs gesagt, innovativer wird. Eine Klage, die ich jedenfalls schon ganz oft gehört habe aus der Professorenschaft, ist, es bleibt so wenig Zeit für die eigentlichen, dann auch Innovationen schaffende Arbeit, weil ich so viel Nebentätigkeiten habe oder auch zu stark in der Lehre engagiert bin. Würde sich das dann durch dieses neue Personalmodell enden und hätte man dann die Erwartung begründet, dass auch mehr Innovation entstehen kann? Oder liegt das Potenzial mehr darin, dass hier die Teams besser zusammenarbeiten und mehr zufriedene und leistungsfähige Leute ins System kommen, die bislang nicht drin sind, weil sie zu schlecht bezahlt werden oder weil sie eben keine Dauerstelle kriegen können?
Das Versprechen an die Inhaber von Professuren ist ganz klar, du kannst dich dann mehr auf das Eigentliche konzentrieren, sei es die Forschung, sei es die Lehre, das sind ja typischerweise die beiden Hauptaufgaben. Das ist ganz klar in diesem Department-Modell so angelegt.
Okay. Und der Beitrag der Teams zu den Innovationen, hat das auch Potenzial?
Ich denke schon. Ich denke, dass dieses Zusammenarbeiten in Teams, die eben aus unterschiedlichen Stellenprofilen bestehen, dass das ein Department als Ganzes auch nach vorne bringt. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wie sich Wissenschaft verändert, dass Wissenschaft zunehmend in Teams passiert, weil zum Beispiel technische Neuerungen adaptiert werden sollen. Und da kann nicht jeder vor sich hin sich das aneignen, sondern man braucht Profis, die einem das nahe bringen. Wenn man das sehr gut in einem Team realisiert hat, kann das für die Wissenschaft ganz deutliche Sprünge bedeuten.
Frau Spiener, zum Abschluss des Gesprächs noch eine persönliche Frage, eine Frage nach einem Tipp, den Sie hätten für einen jungen Menschen, dem Sie jetzt zu einer wissenschaftlichen Karriere raten würden, sei es die Person strebt an, so Kernbereich der Forschung zu arbeiten, sei es, sie ist jetzt hier auf den Geschmack gekommen durch das Gespräch und interessiert sich mehr für so eine Stelle in einem anderen Bereich der Wissenschaft. Was wären denn so drei goldene Tipps, die Sie hätten, wenn man das anstrebt und Erfolg haben will?
Ja, ganz vorne steht natürlich die Motivation. Und nicht nur, weil ich selber Motivationsforscherin bin, sondern weil mit Motivation steht und fällt einfach alles. Das heißt, wenn jemand sagt, das interessiert mich, das will ich wissen und hier fühle ich mich herausgefordert, dann ist das genau das Richtige und man sollte dem auch nachgehen und mal schauen, wie weit dieser Weg führt. Das zweite sind Personen, die man trifft. Typischerweise fühlt man sich ja da wohl, wo Personen irgendwie Ähnlichkeiten zu einem selber aufweisen und man merkt, ja, irgendwie sind die so wie ich oder vielleicht bin ich noch nicht so wie die, aber ich möchte mal so werden. Und ich fühle mich wohl, wenn ich da mit auf Tagungen gehe. Und ja, das ist einfach so meine Peer Group. Das ist so das Zweite. Gucken Sie nach den Personen, mit denen Sie zusammen sein möchten. Und drittens glaube ich, wenn diese ersten beiden Dinge stimmen, dann ist das Thema an sich gar nicht so das Zentrale, weil für manche ist das so, dass sie sagen, ich habe mich für ein bestimmtes Thema entschieden und das mache ich jetzt mein Leben lang. Aber es gibt auch viel, ja, so glückliche Zufälle, Serendipity, dafür sollte man auch offen sein und dann mal schauen, bei welchen spannenden Themen man landet.
Auf glückliche Zufälle sollte man immer hoffen. Vielen Dank, liebe Frau Spienert, dass Sie hier zu Gast waren und uns etwas erzählt haben zu diesen Empfehlungen. Toll, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war unsere neueste Ausgabe des Podcasts 9. Etage. Und wie immer finden Sie weiteren Hintergrund und vor allem das Papier des Wissenschaftsrats, über das wir heute gesprochen haben, in den Shownotes und auf der WR-Website. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne und schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Schön, dass Sie uns Ihr Ohr geliehen haben und bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.